Liebe Geschwister, wir wollen heute uns einige Bibelstellen aus dem Epheserbrief anschauen, wo es um unsere Beziehung zu dem Herrn Jesus Christus und die geistlichen Segnungen geht, die wir in Christus haben. Mir ist bewusst geworden, dass es da gerade im Epheserbrief eine ganze Anzahl von wichtigen Ausführungen gibt, die uns zeigen, wie wir in unserer Beziehung zu dem Herrn Jesus wachsen können und ihn immer mehr erkennen können und auch in ihm immer mehr gegründet sein können. Und ja, ich hoffe, dass der Herr es schenkt, dass wir da einfach gewisse Zusammenhänge erkennen können, die nicht so ganz einfach sind, die aber, denke ich, auch uns geistlich helfen und ermutigen. Ich möchte mal lesen, dieser bekannte Abschnitt aus Epheser 1, ab Vers 3, wo diese Segnungen, die uns der Vater durch den Herrn Jesus und in dem Herrn Jesus geschenkt hat, erwähnt werden. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns überströmend widerfahren ließ in aller Weisheit und Einsicht. Ja, das ist ein wunderbarer Schriftabschnitt, aber auch ein schwerer Schriftabschnitt. Da geht der Apostel Paulus, geleitet durch den Geist Gottes, auf viele Dinge ein, über die man sehr viel sagen könnte, über die auch an anderen Stellen manches gesagt wird und die sehr verdichtet hier uns dargeboten werden. Aber ein Schlüsselbegriff, das merken wir sofort, das ist der Begriff in Christus. Wir haben als Kinder Gottes reiche geistliche Segnungen. Und diese geistlichen Segnungen, von denen wird uns zwei Sachen gesagt. Sie sind in Christus und sie sind in den himmlischen Regionen. Und es bedeutet zunächst einmal, wir haben diese Segnungen zugesprochen. Sehr interessant, dass eben der Begriff Segen eigentlich auch bedeutet, dass Gott uns etwas Gutes zuspricht. Und wenn Gott uns etwas zuspricht, dann haben wir es auch. Dann ist es uns auch sicher, denn Gott steht zu seinem Wort. Aber diese Segnungen sind sozusagen nicht unser automatischer Besitz auf der Erde, sondern sie sind uns gegeben in Christus und in der Himmelswelt, in den himmlischen Regionen. Und das heißt, dass wir uns Gedanken machen müssen, was sagt uns Gottes Wort dafür, darüber, dass wir diese Segnungen auch wirklich erlangen, genießen und ausleben können. Wir werden nachher noch sehen, in dieser Himmelswelt, da ist nicht nur der Herr, da sind nicht nur die Segnungen, da sind auch wir selber mitversetzt mit Christus in die himmlischen Regionen. Aber in Epheser 6 lesen wir auch, dass dort auch der Satan und seine Dämonen einen Wirkungsbereich haben. Und es bedeutet, dass diese Segnungen uns nicht ohne Kampf, nicht ohne Glauben, nicht ohne eine ganz gewisse Art des geistlichen Lebens gegeben werden. Wir müssen sie erobern, einnehmen in einer gewissen Weise. Sie sind uns zugesagt, aber wir genießen sie nicht, wenn wir nicht auch nach dem handeln, was der Epheserbrief uns da auch vorstellt. Und da möchte ich versuchen, mit Gottes Hilfe einfach ein paar Zusammenhänge darzustellen. Es ist, wie gesagt, sehr schwierig, denn hier geht es um hohe und wunderbare Segnungen, die wir nur schwer erfassen. Jedenfalls geht es mir so, dass es manchmal schwer ist, die ganze Fülle dieser Dinge zu erfassen. Wir können gar nicht so genau eingehen, aber wollen dort trotzdem kurz erwähnen, dass eben Gott, der Vater, uns vor Grundlegung der Welt auserwählt hat. Schon allein das ist ein gewaltiger Gedanke und eine gewaltige Wahrheit, die uns zeigt, dass Gott schon von Ewigkeit her diesen Plan hatte, uns zu retten, uns als Brautgemeinde seinem Sohn zu geben. Das finden wir in Epheser 5 dann, ja, dieser Gedanke der Braut, der Frau, des Lammes, dass das Gott schon von Ewigkeit her in seinem Herzen hatte und dass auch die Erschaffung von Adam und Eva ein Sinnbild für diese Beziehung der Gemeinde zu dem Herrn Jesus war. Wir sollten heilig und tadellos vor Gott, dem Vater, sein in Liebe. Wir sind berufen, den Vater zu erkennen, ihn zu lieben, den Sohn zu erkennen, den Sohn zu lieben. Und wir sind Söhne Gottes in Christus. Dazu sind wir vorherbestimmt. Es ist in diesen Versen deutlich und dann wird auch gesagt, eigentlich sollte uns das immer wieder neu dazu führen, dass wir die Herrlichkeit der Gnade Gottes rühmen. Dass wir Gott dankbar sind, Tag für Tag neu, für diese wunderbaren Dinge. Und die haben gar nichts zu tun mit unserem täglichen Zustand. Wir haben vielleicht Schmerzen, wir sind vielleicht krank, wir sind vielleicht niedergedrückt durch irgendwelche irdischen Dinge. Aber diese Stellung in Christus, diese Segnungen, die kann uns niemand nehmen. Wir können uns nur selber ihrer berauben, ihres Genusses berauben. Die Segnungen sind uns fest zugesagt. Das hat etwas zu tun mit unserer Stellung vor Gott in Christus. Und das ist etwas so Wichtiges und Befreiendes und Gesegnetes, dass wir wissen dürfen, Gott selber hat uns in Christus hineinversetzt und hat uns diese ganzen Reichtümer des Herrn Jesus Christus zugesagt und sie sind unser. Also das kann uns niemand nehmen. Vielleicht lesen wir gerade nochmal aus dem 1. Korintherbrief, 1. Kapitel, dazu zwei Stellen. Da heißt es in Vers 5 so ganz einfach und kurz, ja, vielleicht schon ab Vers 4. Ich danke meinem Gott alle Zeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch in Christus Jesus gegeben ist, dass ihr in allem reich gemacht worden seid in ihm, in allem Wort und aller Erkenntnis. Also in Christus sind wir in allem reich gemacht. Wir haben reichlich Segnungen, reichlich Gnade in Christus, in der Beziehung zu ihm, in der Gemeinschaft mit ihm. Und in Vers 30 im selben Kapitel heißt es dann von dem Vater, durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht worden ist zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung, damit es geschehe, wie geschrieben steht, wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Ja, da sehen wir auch schon etwas von diesen geistlichen Segnungen. In Christus haben wir Erlösung, in Christus haben wir Gerechtigkeit, Christus ist auch unsere Heiligung, er ist uns aber auch zur Weisheit gegeben und gemacht. Das heißt, in Christus haben wir Einsicht in die Dinge Gottes. Da geht es nicht um irdische Weisheit, um Lebensweisheit, wie man irgendwelche Probleme im Alltag richtig bewältigen kann, sondern da geht es um die göttliche Weisheit, die darin besteht, dass wir Gott erkennen dürfen und seine Wege, sein Wort tiefer erkennen können. Diese Segnungen sind uns gegeben in Christus. Und noch weitere Segnungen. Wir könnten uns mal Gedanken machen. Ich denke, das können wir gar nicht ausschöpfen, diese Fülle der Segnungen. Zu diesen Segnungen gehört zum Beispiel Freude. Freude unabhängig von unserer Lebenssituation. Freude mitten in der Verfolgung, mitten im Schmerz, mitten im Leid. Dazu gehört Friede. Von dem gilt dasselbe, dass das nicht ein seelischer Friede ist, den man mal kurz genießt, wenn man ausspannt, sondern das ist ein geistgewirkter Friede, den wir in der größten Bedrängnis und Turbulenz haben dürfen. Und es ist auch so, dass wir, und das ist eine ganz kostbare Segnung, wir haben Sieg in dem Herrn Jesus. Durch ihn, heißt es, überwinden wir weit. Wir haben Sieg über die Sünde. Das ist ein Erbteil derer, die dem Herrn Jesus angehören, weil der Herr die Sünde, den Satan und den Tod und die Welt besiegt hat durch sein Opfertod am Kreuz und durch seine Auferstehung. Und wenn wir Gemeinschaft mit ihm haben, dann können wir die Sünde in unserem Leben überwinden. Wir haben auch Sieg, wie gesagt, über den Satan und diese bösen Mächte, die uns angreifen wollen. Auch das ist unser Erbteil in Christus. Und wir haben auch Sieg über Bedrängnisse und Umstände. Wir haben Tragekraft, übernatürliche Kraft Gottes. Wir werden da nachher noch drauf kommen, um Leiden zu tragen, schwierige Umstände zu tragen, um geduldig zu warten auf die Rettung des Herrn. Wir haben Sieg, wenn wir zum Beispiel bedrängt und verfolgt werden, wenn wir vielleicht verleumdet werden, wenn uns Böses angetan wird, sei es im Beruf oder irgendwo anders. Wir haben Sieg, auch wenn wir vielleicht Enttäuschungen zu tragen haben von unseren Kindern, von irgendwelchen nahen oder fernen Menschen. Wenn wir mit diesen Dingen zum Herrn gehen, wenn wir diese Dinge dem Herrn wirklich abgeben und ablegen können bei ihm, dann gibt er uns Frieden, Kraft, die Möglichkeit zu vergeben, die Möglichkeit wirklich auch in einer geistlichen Weise Dinge anzunehmen aus Gottes Hand, wo andere Menschen vielleicht rebellieren und darüber zerbrechen würden. All das haben wir in dem Herrn Jesus Christus. Er gibt uns das. Das ist unser Erbteil in ihm. In ihm haben wir übernatürliche Liebe. Liebe, die auch das Böse überwinden kann, die Gutes für Böses vergelten kann, statt Böses mit Bösem zu vergelten. Auch das ist unser Erbteil in dem Herrn Jesus Christus. Und der Spannungsbereich ist eben der, dass diese Dinge uns zwar zugesagt sind und bei uns im Himmel bereitstehen, sozusagen, bereit liegen, aber dass wir sie nicht automatisch hier auf der Erde in unserem Wandel als Christen erleben. Oder? Ich denke, das ist etwas, was manchmal schon auch Geschwister belasten kann, dass sie sagen, ja, in dir ist Freude, das singt man ja auch in einem schönen Lied, aber wo ist die Freude bei mir? Ja, ich erlebe sie nicht, ich erlebe Bedrückung, ich erlebe vielleicht dunkle Stunden. Und deswegen dieses Spannungsfeld zwischen dem, was uns zugesagt ist, was uns in Christus gegeben ist und dem, was wir erleben dürfen oder wie wir das ausleben dürfen, darüber hat, denke ich, der Epheserbrief einiges zu sagen und dem wollen wir jetzt auch ein bisschen weiter nachgehen. Zunächst mal ist da noch eine wichtige Aussage über unsere Stellung. Die finden wir im zweiten Kapitel des Epheserbriefes ab Vers 4. Da wird ja zunächst mal gezeigt, dass wir früher Sünder waren, Leute, die ihren Eigenwillen getan haben, getrennt von Gott waren, die dem Impulsen des Satans gehorcht haben. Und dann in Vers 4 lesen wir, Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren durch die Übertretungen, mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet und hat uns mit auferweckt und mit versetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus, damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise in Christus Jesus. Also wir merken schon, dieses in Christus, das ist ein Schlüsselwort im ganzen Epheserbrief. Das heißt, ich habe diese Dinge, ich erfahre sie in dem Maß, wie ich Gemeinschaft mit meinem Herrn habe. So will ich das mal übersetzen. Ja? Sie sind mir in Christus gegeben, sie liegen im Himmel bereit, aber wenn ich auf der Erde meine Beziehung zum Herrn gerade mal irgendwie abgeschaltet habe und wieder wilde rotiere und irgendwelche Probleme selber lösen will, dann erfahre ich diese Segnungen nicht. Ja? Ich erfahre sie erst dann, wenn ich aus diesen ganzen Fehlhaltungen rausgehe, wenn ich die Dinge ablege und dem Herrn bringe und wenn ich ganz bewusst die Gemeinschaft mit dem Herrn suche. Wenn ich meine Lasten beim Herrn ablege, wenn ich lerne, wieder neu ihm zu vertrauen, sein Wort lese, das mir diese Verheißungen zusagt, dann kommt plötzlich Frieden und Kraft in mein Herz. Und dann erfahre ich etwas von diesen Segnungen, die aber die ganze Zeit vorher auch schon da waren. Bloß ich war nicht mit ihnen verbunden. Ich habe sie nicht eingenommen. Ja, und da ist eben auch diese Herzenshaltung wichtig, die wir auch im Kolosserbrief so etwas ausführlicher und deutlicher sehen, dass unsere Gesinnung, unser Denken mit dem Herrn Jesus im Himmel beschäftigt sein sollte, statt mit den Problemen auf der Erde. Und das ist nicht so ganz einfach. Das müssen wir immer wieder neu buchstabieren, weil wir uns immer wieder neu herunterziehen lassen von äußeren Umständen, dass die Gemeinschaft mit dem Herrn ein Stück verblasst. Und da lesen wir eben etwas im Kolosser 3, ab Vers 1. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Also hier wird ein Geheimnis gesagt, das der Apostel Paulus selber in wunderbarer Weise ausgelebt hat. Und wir sehen, wie er überwinden konnte in den schlimmsten Bedrängnissen, wenn er gesteinigt wurde und verfolgt und verleumdet wurde, wenn selbst die Gläubigen ihn abgelehnt haben, dann konnte er triumphieren und konnte trotzdem in Liebe reagieren, weil er dieses Geheimnis gekannt hat und gelebt hat, nicht nur davon geredet hat, dass er nach dem getrachtet hat, was droben ist. Dass er nicht auf die Umstände hier auf der Erde geachtet hat und gesagt hat, womit habe ich das verdient, dass die Korinther, denen ich so viel Gutes getan habe, mich ablehnen und irgendwelche falsche Apostel wichtiger nehmen als mich, 2. Korintherbrief, ja, da hätte er in ein depressives Loch fallen können und sich selber bemitleiden können. Aber er hat etwas anderes gemacht. Er hat immer wieder weggeschaut von diesen Dingen auf den Herrn Jesus hin. Und er hat nach dem gesucht, was im Himmel war. Und da hat er gewusst, dort ist Friede und Sieg. Dort ist Gnade die Fülle. Wenn der Apostel Johannes sagt, aus seiner Fülle haben wir empfangen Gnade um Gnade, dann betrifft es genau diese Gemeinschaft mit dem verherrlichten Herrn im Himmel. Dort empfangen wir die Gnade. Und dann kommt sie zu uns auf die Erde. Dann kommt sie in unser Herz. Wenn wir im Glauben zu dem Herrn uns ausstrecken. Und diese Herzenshaltung, die dazu ermuntert uns der Epheserbrief und zeigt uns, wie wir sie leben können, aber zeigt uns auch, wo Hindernisse und Schwierigkeiten sind, die wir beachten müssen. Ja, wir sind also mit gekreuzigt und gestorben. Und das ist der Schlüssel dafür, dass wir diese geistlichen Segnungen wirklich erfahren dürfen. Denn unser fleischliches Wesen, unser natürliches Wesen, das uns hier auf der Erde hält, das ist das große Hindernis für den Genuss der geistlichen Segnungen in Christus. Das kann man schon mal ganz deutlich sehen. Also wenn wir fleischlich leben, wenn wir unsere menschlichen, fleischlichen Regungen und Triebe ausleben, wenn wir hier auf der Erde nach dem suchen, was drunten ist, dann werden wir sozusagen, schneiden wir uns selber von diesen Segnungen ein Stück ab. Ja? Und wenn wir aber wieder uns ausrichten auf das Ewige, auf das Himmlische, auf den Herrn Jesus, dann strömt auch der Strom dieser Segnungen wieder zu uns. Und das ist eben das, was wichtig ist, dass wir erkennen, wir brauchen den Heiligen Geist und wir brauchen eine geistliche Gesinnung, damit wir diese Dinge erkennen können. Und wir müssen alles das ablegen, was uns den Herrn Jesus und diese geistlichen Segnungen verdunkelt. Vielleicht lesen wir da noch einmal jetzt aus Epheser 1 etwas. Da gibt es 2 Gebete in Epheser 1 und Epheser 3, die uns da vielleicht etwas zeigen, was Not tut, damit wir uns dieser geistlichen Segnung und der Fülle in Christus erfreuen können, damit sie unser Teil in unserem geistlichen Leben werden. Lesen wir mal Epheser 1 ab Vers 15. Das Gebet des Apostels für die Gläubigen in Ephesus und auch für uns. Darum lasse auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht ab, für euch zu danken und in meinen Gebeten an euch zu gedenken, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in der Erkenntnis oder Vollerkenntnis seiner selbst. Erleuchtete Augen eures Verständnisses, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Die hat er wirksam werden lassen in dem Christus, als er ihn aus den Toten auferweckte und ihn zu seiner Rechten setzte in den himmlischen Regionen, hoch über jedes Fürstentum und jede Gewalt, Macht und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in dieser Weltzeit, sondern auch in der zukünftigen. Und er hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Ich glaube, wir verstehen etwas, was der Apostel Paulus betet, dass doch die Gläubigen durch den Geist Gottes Weisheit und Offenbarung bekommen über diese Dinge. Weil wir können das oft lesen und es rauscht an uns vorbei und sagt uns nicht viel, oder? Das sind Dinge, die sind uns eigentlich zu hoch. Aber der Geist Gottes kann uns diese Dinge real machen. Wisst ihr, und das ist etwas, wenn da kurz steht im zweiten Kapitel, ja, wir sind mit Christus auferweckt. Da steckt etwas dahinter. Und das finden wir hier in diesem Gebet, dass nämlich die gewaltige Gotteskraft, die Gott gebraucht hat, um seinen Sohn aus den Toten aufzuerwecken und in die Himmelsherrlichkeit zu versetzen, diese gewaltige, unfassbar große Kraft wirkt in uns. Wir sind mit Christus auferweckt. Der Geist Gottes, das ist die Auferstehungskraft des Christus in uns. Und das heißt, wir haben Sieg, Kraft in Fülle, viel mehr als wir brauchen. Aber wir erfahren das nicht so. Und wir glauben es auch nicht wirklich, oftmals. Deswegen erinnert uns der Geist Gottes daran. Und der Apostel Paulus sagt, dafür braucht es die Wirkung des Heiligen Geistes, dass uns diese Dinge immer klarer werden. Ja? Dass wir das erfassen und realisieren, dass wir eine übernatürliche Kraft in uns haben durch den Herrn Jesus, die uns über alle Nöte und Konflikte und Schwierigkeiten hinwegträgt und die uns auch ans Ziel der himmlischen Herrlichkeit trägt. Ja? Diese Kraft des Herrn Jesus Christus, die Auferstehungskraft, die Gott an ihm hat wirken lassen, aber auch an uns und in uns. Und das ist eine gewaltige Botschaft, ihr Lieben. Ich denke, da dürfen wir darüber nachdenken, dass wir auch den Herrn bitten, Herr, schenk mir doch, dass ich das mehr erkennen kann, was du mir in dem Herrn Jesus alles geschenkt hast. Wer ich bin als ein geliebtes Kind Gottes. Wenn uns das so richtig bewusst würde, dann würde unser Leben anders aussehen. Und je mehr es uns bewusst wird, desto kraftvoller und freudiger und desto siegreicher wird auch unser Christenleben sein. Es wird auch mehr Frucht bringen. Deswegen sind es keine irgendwelchen abgehobenen Dinge für fortgeschrittenste Christen, sondern der Apostel Paulus betet es für alle Epheser, dass sie in dieser Hinsicht geistig wachsen. Und ich denke, das ist eine Herausforderung auch für uns, auch für mich selber, dass ich mir sage, ich möchte da mehr zunehmen, diese herrliche Fülle in Christus mehr zu erkennen, zu verstehen und auch wirklich zu ergreifen. Und das finden wir noch einmal im dritten Kapitel. Und auch da geht es wieder so, dass ein Apostel Paulus ins Gebet treibt. Er hat hohe, wunderbare Offenbarungen, die er selber ganz sicher ergreifen konnte, weil er ein geisterfüllter Christ war. Aber er hat auch gewusst um die Epheser, dass da ganz sicher viele Mühe hatten, obwohl sie auch eigentlich ziemlich geistlich gesinnt waren. Längst nicht so schwierig wie die Korinther. Und wir gleichen ganz oft den Korinthern, nicht wahr? Das ist ja unser Problem. Ja, aber er betet auch für die Epheser und sagt ab Vers 14, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden den Namen erhält, dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen. Dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei. Und die Liebe des Christus zu erkennen, die durch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Ehre in der Gemeinde, in Christus Jesus auf alle Geschlechter der Ewigkeit der Ewigkeiten. Amen. Soweit das Gebet des Apostels. Und auch hier sehen wir, der Gegenstand, den er hier vor unseren Augen ausbreitet, der ist zu hoch für uns. Die Liebe des Christus, die Herrlichkeit seiner Gnade, die Fülle in Christus. Wie können wir das begreifen? Wir brauchen den Geist Gottes dazu. Wir brauchen es, dass unser innerer Mensch gestärkt wird durch den Heiligen Geist. Und wisst ihr, das ist eben unser Problem. Ich denke, wir alle haben das Problem, dass wir sehr, sehr stark mit irdischen Sorgen und Gedanken beschäftigt sind. Das sind Probleme im Beruf, das sind die Kinder, die versorgt werden müssen, der Alltag im Haushalt. Viele von uns sind Hausfrauen und Mütter und tun diesen wichtigen Dienst, für die Kinder zu sorgen. Und da kommt man auf alle möglichen Gedanken. Nur an den Herrn zu denken und an die ewigen Segnungen, das liegt einem manchmal ganz schön fern. Und da denken wir dann auch an Maria und Martha. Da muss ich jedenfalls immer dran denken, dass eben die Martha eigentlich auch dem Herrn dienen wollte. Sie hatte eine Beziehung zu ihm, aber sie war voll beschäftigt mit Arbeit hier und da und dort und es hörte gar nicht auf. Aber die Maria, die hat etwas verstanden. Wenn der Herr redet, dann muss ich still werden und hören und alles andere muss zurückstehen. Und das ist, denke ich, auch so ein Problem in unserem Alltag, dass wir so viele Ablenkungen, so viele Belastungen und Herausforderungen haben, dass die Stille, sich mit dem Herrn und seinem Wort zu beschäftigen, uns einfach fehlt. Ja? Und da müssen wir Prioritäten setzen. Das ist eine Entscheidung. Ja? Der Herr sagt von der Maria, sie hat das bessere Teil erwählt. Das war eine bewusste Entscheidung, dass sie gesagt hat, jetzt lasse ich alles andere stehen und liegen und höre meinem Herrn zu. Ja, und das ist eine Sache, die uns da hindern will. Aber es ist eben auch leider unser eigenes Fleisch. Wenn wir Dinge menschlich sehen, wenn wir uns beschäftigen mit den Dingen dieser Welt, mit irgendwelchen politischen Problemen, mit den ganzen Krisennachrichten auf der ganzen Welt, dann ist unser Herz mit dieser Welt gefüllt, nicht mit dem Herrn. Und dann kommt uns der Herr und kommen uns diese Wahrheiten ganz fern vor. Ja, das ist schon irgendwie wahr, das glauben wir ja alles, aber es hat mit uns jetzt gar nicht viel zu tun. Und deswegen betet der Apostel hier, dass der Geist Gottes uns tiefer in die Beziehung zu dem Herrn führen kann. Das ist auch so eine Frage, habe ich auch keine richtige Antwort drauf, aber die Frage ist ja, eigentlich sagt die Bibel ja, jeder Gläubige ist dadurch gekennzeichnet, dass Christus in ihm ist. Wir sind in Christus und Christus ist in uns. Das ist unsere Stellung. Ja? Und wieso sagt dann hier diese Stelle, dass der Geist Gottes wirken soll, dass Christus durch den Glauben in unseren Herzen wohnt? Ja? Gibt sicher verschiedene Antworten. Ich habe mir auch überlegt, ich denke, es ist ein Unterschied. Der Geist Gottes bezeugt sich unserem Geist. Aber unser Herz, da ist auch die Seele, da sind die Gedanken, da ist der Wille mit gemeint. Da sind die Dinge mit gemeint, mit denen wir hier auf der Erde ständig konfrontiert sind. Das gehört auch mit zu unserem Herzen. Ja? Und wenn der Herr Jesus Christus in unserem Herzen beständig wohnt und regiert und es erfüllt, das ist nochmal was anderes als einfach Christus in uns. Ja? Das eine ist eine Wahrheit, da kann ich recht wenig davon erleben. Aber wenn Christus in unseren Herzen wohnt und gegenwärtig ist, dann erfahre ich diese Gegenwart in seinem Segen, in ihrem Segen beständig und darf in der Gemeinschaft mit dem Herrn durch den Alltag gehen. Und das ist etwas, das ist eigentlich unser Erbteil. Das hat uns Gott geschenkt, aber wir leben es nur ganz unvollkommen aus. Jedenfalls geht es mir so. Und ich denke, das sind diese Bibelstellen eine Ermutigung, dass wir dahin wachsen, dass uns das wichtiger wird, diese Fülle in dem Herrn Jesus Christus zu erkennen, die himmlischen Dinge. Wir gehen nochmal in den Kolosserbrief. Und in Kolosser 2 finden wir eine Parallele auch eben zu dem, was wir hier gelesen haben, mit dem Erfülltwerden zur ganzen Fülle Gottes. Das ist übrigens jetzt, denke ich, nicht die Fülle Gottes an sich, denn die kann natürlich kein Mensch je fassen, sondern die ganze Fülle, die Gott uns Gläubigen in Christus zugedacht hat. Ja? Also das bloß so in Klammern. Aber wir lesen ja von dem Herrn Jesus in Kolosser 2, Vers 9 und 10 etwas ganz Wunderbares. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Ja? Auch etwas, was wir nicht so recht verstehen können. Der Herr Jesus Christus, der Sohn Gottes, in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit. Und dann heißt es, und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. Das ist auch wieder so, ja, so ein Blankoscheck, ja, wenn man mal sagen will. Eine Verheißung, da heißt es, die ganze Fülle, die Gott euch zugedacht hat, habt ihr in Christus. Wir haben sie nicht in uns. Wir spüren sie nicht. einfach so, sondern wir haben sie in Christus und wir erfahren sie in dem Maß, wie wir Gemeinschaft, geistliche Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus Christus pflegen und ausleben. Und dazu möchte ich ermutigen, und ich denke, dazu ermutigen auch diese Abschnitte, dass es wert ist, den geistlichen Blick bewusst von den irdischen Dingen wegzulenken, hin zu unserem Herrn und zu seiner Fülle und zu dem, was im Himmel ist. Und dort ist etwas ganz Wunderbares. Unser Leben, unser geistliches Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Ja, dort ist Ruhe. Auch wenn wir Unruhe haben hier auf der Erde, wenn wir diese Stellung einnehmen, wenn wir uns das bewusst machen, dann kommt Ruhe und Frieden in unser Herz. Dann wissen wir, egal wie es jetzt ausgeht, ich habe in Christus den Sieg. Er bringt mich durch, er bringt mich zum Ziel. Dieser Sieg ist errungen durch die Auferstehung und das Kreuzesopfer des Herrn Jesus. Und dieser Sieg ist gewiss, auch wenn noch so viele Auf und Abs noch dazwischen liegen in unserem Leben. Ja? Und diese Sicht auf den Herrn, den Anfänger und Vollender auch unseres Glaubens, die will uns immer wieder der Teufel verstellen und unser eigenes Fleisch. Ich möchte mal den Faktor Fleisch noch ein bisschen näher erwähnen. Wir lesen ja da etwas in 1. Korinther 3. Und die Korinther sind eben solche fleischlichen Christen, denen im ersten Kapitel gesagt wurde, ihr habt die ganze Fülle, ihr seid in allem reich gemacht in Christus. Genau wie die Epheser. Da gab es aber keinen Unterschied. Ja, jedes Kind Gottes hat genau denselben Reichtum an Segnungen in Christus. Nur nicht jeder erlebt es und lebt es aus im gleichen Maß. Das ist der Unterschied. Ja, aber da heißt es von den Korinthern eben im 3. Kapitel, und ich, meine Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu geistlichen, sondern als zu fleischlichen Menschen, als zu Unmündigen in Christus. Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste Speise, denn ihr konntet sie nicht vertragen, ja, ihr könnt sie auch jetzt noch nicht vertragen. Denn ihr seid noch fleischlich, solange nämlich Eifersucht und Zwietracht unter euch sind, seid ihr da nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweisheit. Also hier wird gesagt, wenn du einfach fleischlich deinen eigenen Impulsen, Gedanken, Begierden lebst, so wie ein normaler Mensch, nicht wie ein Kind Gottes, dann werden dir die tieferen Einsichten von Gott und seinem Wort verdunkelt. Sie bleiben dir unverständlich. Du kannst sie nicht erfassen. Ja, das war ja dieses Bild. Ihr braucht immer noch die Anfangsnahrung. Ja? Ihr könnt noch nicht feste Speise verdauen. Und dasselbe finden wir im Hebräerbrief, und das ist einer der Gründe, warum ich glaube, dass den der Apostel Paulus geschrieben hat. Im 5. Kapitel des Hebräerbriefs kommt es auch nochmal etwas deutlicher raus, ab Vers 11. Da heißt es, über ihn haben wir viel zu sagen, und zwar Dinge, die schwer zu erklären sind, weil ihr träge geworden seid im Hören. Denn obgleich ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, habt ihr es wieder nötig, dass man euch lehrt, was die Anfangsgründe der Aussprüche Gottes sind. Und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben und nicht feste Speise. Wer nämlich noch Milch genießt, der ist unerfahren im Wort der Gerechtigkeit, denn er ist ein Unmündiger. Die feste Speise aber ist für die Gereiften, deren Sinne durch Übung geschult sind zur Unterscheidung des Guten und des Bösen. Also wir haben in der Bibel eine umfassende Fülle an geistlicher Wahrheit. Und es ist ja schön, dass die Bibel geistliche Wahrheit enthält, die Milch entspricht, das heißt, die der einfachste junge Gläubige verstehen kann und die ihm hilft. Und zugleich enthält die Bibel geistliche Wahrheiten, die sehr feste Speise sind, die nur wirklich gereifte Gläubige verdauen und verstehen können. Aber Tatsache ist, dass unser geistlicher Zustand, wenn wir so sehr irdisch und seelisch und fleischlich sind, dann versperren wir selber uns den Zugang zu den tieferen geistlichen Wahrheiten in Christus. Sie sind uns gegeben, sie sind uns zugesagt, aber wir erfassen sie nicht, weil unser Herz voll ist mit Weltlichem und Fleischlichem. Und deswegen ist ein Schlüssel dafür, dass wir die Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus Christus mehr erfahren und ausleben können, dass wir wirklich von der Fleischlichkeit zu einem geisterfüllten Wandel voranschreiten. Und dazu will der Epheserbrief uns auch wirklich ermutigen, dass wir nicht mehr wie Unmündige sind, dass wir geistlich wachsen zu Christus hin. Das ist ja das vierte Kapitel, das kann ich jetzt nur streifen, dass hier gesagt wird im vierten Kapitel, Vers 14 und 15, das hat auch mit unseren Segnungen in Christus zu tun. Wir sollen alle wachsen zur Vollerkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus, damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen, sondern wahrhaftig in der Liebe heranwachsen in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Also das ist dieses Spannungsfeld. Auf der einen Seite, wenn ich fleischlich und weltförmig und unmündig bin, dann werde ich hin und her geworfen, dann habe ich diese Kraft, diesen Frieden nicht in mir, den der Herr mir doch schenken will. Aber in dem Maß, wie ich zu Christus hinwachse, und das bedeutet, dass ich selber abnehmen muss. Ja? Er aber muss zunehmen und immer größer werden in meinem Leben, ich aber muss abnehmen und immer geringer werden. Das ist die göttliche Ordnung. In dem Maß kann der Herr Jesus Christus uns erfüllen und bestimmen und uns Kraft und Frieden geben, dass wir Überwinder werden, dass wir im Alltag immer mehr auch zur Ehre des Herrn Jesus leben und für ihn und den Vater Frucht bringen. Das ist ja Gottes Ziel. Das möchte Gott uns schenken, aber wir müssen merken, was uns hindert, diese Segnungen wirklich einzunehmen. Und deswegen ist es auch wichtig, dass eben der Apostel ganz deutlich macht, wenn ihr diese Segnungen haben wollt, dann müsst ihr bestimmte Dinge ablegen und andere Dinge erstreben. Wenn wir immer nur nach unserer eigenen Selbstverwirklichung und nach unserem irdischen Wohlergehen streben, dann werden uns die Dinge Gottes immer ein Stück fremd sein und wir werden nie so das Verlangen überhaupt verspüren, in Christus zu wachsen. Aber wenn wir merken, diese Dinge auf der Erde, die befriedigen mich doch gar nicht. Ich bin doch zu etwas anderem berufen als Kind Gottes. Ich bin berufen, dem Herrn Jesus ein Zeugnis für den Herrn Jesus zu sein und dass er sein Leben durch mich leben kann. Dann kann etwas anders werden in unserem Leben. Dann werden wir geistlich hinwachsen zu Christus hin. Und dazu gehört eben auch der Bruch mit unserem alten Leben, mit sündigen, verkehrten Haltungen. Das finden wir im Kapitel 4 ab Vers 17. Und das hängt eben auch mit den geistlichen Segnungen zusammen. Da heißt es, da sage ich und bezeuge ich nun im Herrn, dass ihr nicht mehr so wandeln sollt, wie die übrigen Heiden wandeln in der Nichtigkeit ihres Sinnes, deren Verstand verfinstert ist und die entfremdet sind dem Leben Gottes wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verhärtung ihres Herzens, die, nachdem sie alles Empfinden verloren haben, sich der Zügellosigkeit ergeben haben, um jede Art von Unreinheit zu verüben mit unersättlicher Gier. Ihr aber habt Christus nicht so kennengelernt, wenn ihr wirklich auf ihn gehört habt und in ihm gelehrt worden seid, wie es auch Wahrheit ist in Jesus, dass ihr, was den früheren Wandel betrifft, den alten Menschen abgelegt habt, der sich wegen der betrügerischen Begierden verderbte, dagegen erneuert werdet im Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der Gott entsprechend geschaffen ist in wahrhafter Gerechtigkeit und Heiligkeit. Und jetzt gibt es ein paar ganz praktische Anweisungen, ein paar ganz praktische Hinweise, wie wir unser Leben in Ordnung bringen können, dass der Herr Jesus es erfüllen kann. Vers 25. Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit, jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind untereinander Glieder. Zürnt ihr, so sündigt nicht. Die Sonne gehe nicht unter über euren Zorn. Gebt auch nicht Raum dem Teufel. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern bemühe sich vielmehr, mit den Händen etwas Gutes zu erarbeiten, damit er dem Bedürftigen etwas zu geben habe. Kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was gut ist zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringe. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid für den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Ja, auf der einen Seite könnte man denken, wenn ich mehr von dem Herrn Jesus kennenlernen will, da muss ich eigentlich nur mich mit ihm beschäftigen. Und dann geht es eigentlich ganz von selber. Ja, da gibt es ja diese schöne Stelle, die immer wieder auch gelesen wird in 2. Korinther 3. Und die ist wunderbar, Vers 17 und 18. Ist eine Ermutigung für unsere stille Zeit, den Herrn zu suchen. Da heißt es, der Herr aber ist der Geist und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Wunderbar. Aber Tatsache ist, wenn das im Selbstlauf gehen würde, dann hätte der Apostel Paulus nicht so viele Ermahnungen schreiben müssen, zum Beispiel im Epheserbrief. Nachdem er sie auf die Höhen der Stellung in Christus geführt hat, wieso musste er ihnen sagen, legt die Lüge ab? Eigentlich müsste man denken, ist doch eigentlich jetzt klar. Ja, ihr Epheser habt so viel von Christus erfahren, ist doch jetzt logisch, dass ihr nicht mehr lügen sollt oder dass Bitterkeit und Streit schlecht sind. Nein, der Apostel Paulus und der Geist Gottes verbinden das eine mit dem anderen. Denn wenn ich nicht diese Wackersteine, diesen Schmutz in meinem Leben ausräume, dann habe ich den Blick nicht frei für die Herrlichkeit des Herrn. Wisst ihr, unser Blick ist oft getrübt durch unsere eigene Weltförmigkeit und Fleischlichkeit. Und das zeigt uns hier der Geist Gottes. Wenn wir wirklich mehr von dem Herrn haben wollen, dann heiligen wir unser Leben und reinigen uns von Sünde, damit wir den Herrn besser erkennen können. Damit sein Geist nicht betrübt wird, sondern volle Freiheit hat, uns den Herrn Jesus zu verklären. Ja? Das ist dieser Zusammenhang, den ich so wichtig finde, dass wir verstehen, dass eben auch das Ausräumen von verkehrten Haltungen dazugehört. Auch das Bereinigen von Streit. Wenn wir uns das anschauen in Epheser 4, ab Vers 1, da heißt es ja, so ermahne ich euch nun, ich der Gebundene im Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid, indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Wisst ihr, wir können nicht gemeinsam die Herrlichkeit des Herrn und seine Liebe ergründen wollen, wenn wir unbereinigten Streit und böse Dinge gegeneinander haben. Das ist auch ein Hindernis. Das müssen wir ablegen und überwinden. Wisst ihr, das ist so wichtig, dass wir verstehen, dass der Herr uns eigentlich diese Segnungen geben will, dass wir selber diejenigen sind, die uns selber den Zugang zu ihm verstellen, wenn wir falsche Haltung haben. Und da will uns der Geist Gottes ermutigen, dass wir unser Leben reinigen und heiligen für den Herrn. Das heißt, dass wir uns bewusst absondern von Dingen, die vielleicht gar nicht verkehrt sind oder böse sind, die aber uns hindern, die Gemeinschaft mit dem Herrn zu pflegen. Zum Beispiel solche Dinge wie von mir aus Computerspielen oder irgendwelche Fußball-Fernsehsendungen anzuschauen oder irgendwelche Talkshows. Man kann das alles machen und man denkt vielleicht, ach, da gibt es kein Verbot in der Bibel dafür. Natürlich nicht. Aber die Frage ist, womit habe ich dann mein Herz und meine Gedanken gefüllt? Mit den Dingen der Welt oder mit den Dingen des Christus? Mit dem Himmlischen oder mit dem Irdischen? Versteht ihr? Ich glaube, dass biblische Heiligung einfach das ist, dass wir aus Liebe zum Herrn bestrebt sind, selber bestrebt sein sollten, all das wegzutun, was den Geist Gottes betrübt, was zu Christus nicht passt, und dass wir einfach danach streben, dem Herrn immer ähnlicher zu werden und dass er in unserem Leben, in unserem Herzen immer mehr Raum hat. Und in dem Maß, wo wir das tun, da werden wir erleben, wie diese Segnungen in Christus, wie der Herr selber mit seiner Wesensart uns größer wird, realer wird und uns mehr erfüllt. Und das sollte eigentlich unser Ziel sein. Und auch als Gemeinde. Ich habe so denken müssen, als ich das gelesen habe, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne in Epheser 3, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit er erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Das ist ein Ziel, das können wir ganz offensichtlich nicht alleine erreichen. Dazu brauchen wir unsere Mitgeschwister, unsere Mitheiligen. mit allen Heiligen zusammen. Und da bin ich erinnert worden an unser Brotbrechen. Ja? Ich glaube, dass das so ein Moment ist, wo wir, wenn Gott Gnade schenkt, etwas von diesem Reichtum der Liebe des Christus miteinander ergründen können. Durch die verschiedenen Bibelworte, durch die verschiedenen Gebete und Lieder wird uns, wenn der Herr Gnade schenkt, doch die Liebe und Größe des Herrn Jesus real. Ja. Aber wenn uns das erhalten bleiben soll, dann ist es auch wichtig, dass wir ein geistliches Verständnis zum Beispiel auch für das Brotbrechen entwickeln. Und dass wir da verstehen, dass es nicht darum geht, dass sich da der Mensch wohlfühlt. Ich bin schon in Gemeinden gewesen und das hat mich sehr betrübt, wo eben das Brotbrechen eigentlich nur eine Sache von 20 Minuten war und vorher gab es irgendwelche Abkündigungen und Leute haben erzählt, wie sie mit ihrer Familie im Zirkus waren und was sie da alles Schönes erlebt haben oder auch weniger Schönes. Und es gab ein Brotbrechen, wo ich gedacht habe, wo ist da an den Herrn gedacht worden? Heute gibt es Gemeinden, da wird beim Brotbrechen und in der Gemeinde werden Cajons geschlagen, da gibt es Trommelbegleitung und Lieder, die ein Stück eher in eine Disco oder in einen Jazzclub gehören, als in eine Versammlung Gottes. Und wisst ihr, das müssen wir auch verstehen. Manchmal denken vielleicht jüngere Geschwister, ja, das ist ja alles so eingefahren, so steif und so todernst. Und da fehlt Leben, da fehlt Freude, da muss man ein bisschen Bewegung reinbringen. Aber wir müssen uns fragen, was will der Geist Gottes? Ja, was ist Gott gewirkt? Wenn wir dieses Brotbrechen versuchen, für den Menschen angenehmer zu machen, dann verlieren wir genau das, was hier im Epheser 3 steht, dass wir nämlich miteinander wirklich die Wesenseigenschaften, die Herrlichkeiten, die Segnungen, die Liebe des Christus tiefer ergründen können. Und deswegen müssen wir da aufpassen. Ja? Was ist fleischlich und was ist geistlich? Was verherrlicht den Herrn und führt uns näher zu ihm? Und was gefällt vielleicht uns Menschen, aber führt uns letztlich ein Stück weiter weg von ihm? Das sollte eigentlich unser Kriterium sein, wie wir auch unser Leben vor Gott ausrichten. Und ich denke, dann kommt da ein ganz großer Segen in unser Leben hinein. Und das ist es, was Gott will. Er will uns segnen mit der Fülle in Christus. Er will, dass wir starke Christen werden, Überwinder. Vielleicht aus dem Römerbrief noch diese Stelle, die mich auch immer wieder herausfordert, wenn man in Schwierigkeiten ist und bedrängt ist und frustriert ist vielleicht auch, dass da in Römer 8 steht, Vers 37, aber in dem allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Alles vermag ich durch den, der mich stark macht. Christus, Philipper 4. Ja, dieser Apostel Paulus hat wirklich viele Schwierigkeiten und Leiden gehabt. Aber er hat erkannt, in der Beziehung zu Christus kann ich das alles überwinden. In der Beziehung zu Christus liegt eine wunderbare Kraft, dass ich über diesen Dingen stehen kann und dass ich überwinden kann und dass ich nicht besiegt, beschämt, befleckt herauskomme aus einer Krise, aus einer Anfechtung, sondern gestärkt. So, dass ich meinen Herrn tiefer kennengelernt habe im Leiden, in den Schwierigkeiten. Dass mein Glaube gestärkt ist und nicht in Trümmern liegt. Wisst ihr, das ist es, was Gott möchte. Dass wir mitten in den Schwierigkeiten unseres Lebens, die Gott selber reinverordnet hat, dass wir da lernen, diese Kraft in Christus, den Frieden, die Freude, die Liebe in Christus auch wirklich hineinzubringen in unser Leben und unsere Situation, sie auszuleben. Und das ist der große Ansporn, dass wenn wir unser Leben wirklich verleugnen, in den Tod geben, unser Eigenleben, wenn wir wirklich bereit sind, all die Wackersteine, die Lasten wegzunehmen, Hebräer 12, die unseren Siegeslauf hindern wollen, jede Sünde und alles, was uns umstrickt, dann können wir frei aufschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Und dann werden wir durch dem Herrn Jesus auch ein Siegesleben führen, ein Überwinderleben, das ihn ehrt. Dann werden die Schwierigkeiten uns keinen Brandgeruch anhängen lassen. Ja? So wie die Freunde des Daniel, ja, das im Feuerofen, es war kein Brandgeruch an ihnen, obwohl sie durch die Feuerprobe gehen mussten. Und das möchte der Herr Jesus uns schenken. Und das sollte uns ein Ansporn sein, mehr von dem Herrn Jesus zu suchen, die Gemeinschaft mit ihm wichtiger zu finden als unsere ganzen weltlichen Belustigungen, unsere ganzen Dinge, um die wir uns drehen, die Pflege unseres eigenen Ego. Und dann werden wir Gesegnete sein. Und das Vorbild des Apostels Paulus, das möchte ich vielleicht noch am Schluss einfach uns darauf hinweisen, was wir im Philipper 3 finden, was wir alle gut kennen. Diese Ausrichtung des Apostels in seinem geistlichen Leben. Das darf uns herausfordern und auch ein Vorbild sein. Ja, der Apostel Paulus, ich habe es glaube ich schon mal erwähnt, der war ja ein Mann mit Zukunft im Judentum. Der war ganz sicher unter den hoffnungsvollsten Kandidaten für den Hohen Rat. Der hatte Karriere, der hatte Begabung, der war ein Schüler des größten Rabbis. Und dann hat er sich zu Christus bekehrt. Und dann haben ihn seine Mitjuden gehasst. Sie haben ihn verfolgt, sie haben geguckt, dass sie ihn steinigen können. Dreimal wurde er gesteinigt von den Juden. Er hat alles verloren, was da irgendwie in seinem alten Leben mal schön war für ihn. Und er sagt aber, ich habe das mit Freuden alles verloren. Ich habe das mit Freuden dahingegeben, weil ich etwas viel, viel Besseres gefunden habe, nämlich den Herrn Jesus und seine Fülle. Vers 7, Philipper 3. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus willen für Schaden geachtet. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe, und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Ja, also wenn das uns auch groß wird, dass den Herrn Jesus immer mehr zu erkennen, ihn zu lieben, mit ihm Gemeinschaft zu haben, dass das das Allerwichtigste ist in unserem Leben. Viel wichtiger als Karriere oder Selbstverwirklichung, irgendwelche äußeren Lebensziele. Ich denke, dann haben wir einen ganz, ganz großen Gewinn, so wie auch der Apostel Paulus. Ja. Er war bereit, alles dahin zu geben, weil er gewusst hat, in Christus sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis. In Christus sind die Schätze des Himmels mir aufgetan und die sind viel kostbarer als alles, was ich auf der Erde gewinnen könnte mit meinem fleischlichen Leben. Vers 10, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichförmig werde, damit ich zur Auferstehung aus den Toten gelange. Also der Apostel Paulus hat dieses Geheimnis gekannt, ich bin mit Christus gekreuzigt und auferweckt. Mein Eigenleben muss in den Tod kommen, aber dann erlebe ich auch die Kraft der Auferstehung. Ja? Und das dürfen auch wir in unserem Maß, in unserem Lebenskreis so erfahren und erleben. Und zwar mehr und mehr, wenn wir den Herrn wirklich suchen und bestrebt sind wie der Apostel Paulus, den Herrn Jesus immer mehr zu erkennen und ihm nachzufolgen und dafür alles andere freudig preiszugeben, nicht widerwillig. Wenn wir es widerwillig preisgeben, dann haben wir den Wert des Herrn Jesus Christus noch gar nicht verstanden. Ja? Wer den Wert des Herrn verstanden hat, der gibt alles freudig preis. Dem ist es eine Freude und keine Last, irgendwelche weltförmigen Dinge beiseite zu lassen. Irgendetwas, was uns hindert, Christus zu erkennen. Vers 12 noch, die letzten Verse. Nicht, dass ich es schon erlangt hätte oder schon vollendet wäre. Ich jage aber danach, dass ich auch das ergreife, wofür ich von Christus Jesus ergriffen worden bin. Brüder, ich halte mich nicht selbst dafür, dass ich es ergriffen habe. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt und jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Lasst uns alle, die wir gereift sind, so gesinnt sein. Und wenn ihr über etwas anders denkt, so wird euch Gott auch das offenbaren. Ja, der Apostel Paulus hat das Ziel gehabt, immer mehr den Herrn Jesus zu erkennen und auch immer mehr von dem Herrn Jesus ergriffen zu sein, gebraucht zu sein, dass der Herr immer mehr Raum in seinem Leben bekommt und dass er ein Werkzeug sein kann zur Ehre Gottes in der Hand seines Herrn. Und das möge der Herr uns auch schenken, dass wir das mehr auch erstreben, dass wir danach jagen, dass wir einmal in der Himmelsherrlichkeit das Lob und den Siegeskranz bekommen, weil wir dem Herrn treu nachgefolgt sind. Und hier schon auf der Erde gibt uns der Herr allein die Fülle, den Trost und die Kraft zu überwinden. Möge der Herr uns schenken, dass wir das mehr und mehr erfahren und dass wir das auch von ganzem Herzen suchen. Er will sich finden lassen, will uns in seine Fülle führen. Amen.